Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Menschen über einen Predigttext, der laut der EKD-Perikopenordnung an einem der folgenden Sonntage gepredigt wird. Und wir machen das, weil es uns viel Freude macht, oder mir jedenfalls immer viel Freude macht, mich mit Menschen über einen Bibeltext zu unterhalten. Und wir hoffen, dass ihr da draußen einfach auch ein paar schöne Anregungen bekommt. Wir, das sind heute Lydia, vielleicht habt ihr es schon erkannt, und ich sitze hier zusammen mit Philippa. Wie schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein. Hallo.
Philippa, du bist zum ersten Mal dabei. Stell dich doch unseren HörerInnen gerne mal ein bisschen vor, wer du so bist, was du machst und was dich umtreibt.
Genau, ich habe mich von dir überreden lassen und bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ich bin Philippa, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin der Professur für Pastoraltheologie und Homiletik an der Universität Regensburg und gehöre zur Gemeinschaft der Oberzeller Franziskanerinnen.
Schön, dass du mitmachst. Genau, und wir unterhalten uns über einen Bibeltext, der für den Sonntag Rogate vorgeschlagen wird. Rogate, also betet. Und der steht im zweiten Buch Mose, im Kapitel 32, die Verse 7 bis 14. Und Philippa, du würdest uns den auf der Basisbibel vorlesen.
Genau. Der Herr redete mit Mose auf dem Berg. Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie haben ihm Opfer dargebracht und gerufen, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus Ägypten geführt. Weiter sagte der Herr, ich habe mir dieses Volk angesehen. Es ist ein halsstarriges Volk. Jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten. Aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Mose aber beschwichtigte den Herrn, seinen Gott. Warum, Herr, lässt du dich vom Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt. Warum sollten die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt? Er wollte sie in den Bergen umbringen und vom Erdboden vernichten. Ändere doch deinen Beschluss, lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Erinnere dich an deine Knechte, Abraham, Isaak und Israel. Denn ihnen hast du mit einem Eid zugesichert. Ich will euch so viele Nachkommen geben, wie Sterne am Himmel sind. Ihnen will ich das ganze Land geben, das ich euch versprochen habe. Sie sollen es für immer besitzen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Volk. Das Böse, das er ihnen angedroht hatte, tat er nicht.
Wir mussten es gerade schon ein bisschen sortieren. Also der Auszug aus Ägypten hat quasi schon stattgefunden. Das Volk ist jetzt hat diese Befreiungserfahrung gemacht und ist mittlerweile in der Wüste seit 40 Tagen unterwegs. Und Mose eben auf dem Berg Sinai oben. Und die Geschichte mit dem goldenen Kalb, auf die ja angespielt wird, die passiert tatsächlich ja erst später. Ne? Also Mose geht ja dann erst runter vom Berg und realisiert es. Ne?
Also ich würde sagen, die passiert währenddessen sozusagen. Mhm. Und Mose hat es aber noch nicht gesehen. So.
Genau, und dass Mose dann wiederum so zornig wird und ausrastet, die Taten zerschlägt, das kommt erst. Und aber Gott erzählt das hier quasi schon und sagt, ey, dein Volk, Mose, dein Volk macht das. Ist ja auch eine ganz lustige Zuschreibung hier irgendwie.
Ja.
Genau, und greift das quasi vorweg. Ja, und krasses Bild, ne? Also dieses, ein Gott, der hier zornig irgendwie zunächst und wütend irgendwie dargestellt wird. Und am Ende dieser Perikope aber eben, da bereute Gott es und hat es nicht getan.
Mhm. Mal wieder, er reut. Also es ist ja wie nach der Sintflut, wo Gott es reut, was er getan hat. Nur hier ist es halt früh genug.
Mose sei Dank, ja.
Also ist nichts passiert. Ja, ja. Und ich finde es toll, dass Mose da so einsteht für sich und sein Volk. Eigentlich ja nicht für sich. Er lehnt ja eigentlich diese Versuchung ab, die dann ja noch kommt. Er will ja Mose, also alle will er vernichten, aber dich, Mose, will ich zu einem großen Volk machen. Und da geht er ja nicht drauf ein, sondern stellt sich an die Seite des Volkes und tritt für das Volk ein. Mhm. Und handelt ja dann sozusagen. Also was heißt handelt? Verteidigt es vor Gott. Argumentiert. Ja.
Und verhandelt halt auch so krass mit Gott, ne? Also sind ja richtig Argumente, die hier quasi angebracht werden.
Ja.
Wie er dann Gott irgendwie überzeugt. Das finde ich ganz schön spannend. Also so diese unterschiedlichen Dinge, die da gesagt wurden. Erinner dich doch eben an den Eid, den du gemacht hast. Aber auch so, hey.
Was sollen die anderen sagen?
Genau. Guck doch mal, was die denken.
Wir haben doch jetzt bewiesen, dass du so groß bist. Und dann, ja, genau. Das Ansehen der Ägypter wäre dann zunichte gewesen wahrscheinlich.
Mhm, genau.
Ja.
Und auch so dieses, wie mein Volk. Es ist doch auch dein Volk.
Also ja, dass er auch Gott da so in die Verantwortung nimmt.
Ganz genau, ja.
Spannend.
Und irgendwie finde ich es spannend, weil ich direkt so dachte, in der heutigen Zeit, mir kommt das oft so vor, als ob wir so sagen, naja, es sind ja nicht nur Argumente irgendwie, die Leute überzeugen oder ganz im Gegenteil. Manchmal hat man selbst das Gefühl, dass irgendwie bei den klarsten Sachlagen oder sonst was Menschen sich überhaupt nicht mehr von Argumenten überzeugen lassen. Also dass Leute so eingefahren in ihrer Meinung sind, dass es eigentlich egal ist. Auch wenn du Argumente vorführst, Menschen ändern ihre Meinung nicht so schnell. Und das finde ich hier irgendwie total schön an diesem Text so zu merken, ey doch, inhaltlich überzeugen lassen. Und zwar nicht nur als Mensch, sondern sogar Gott lässt sich inhaltlich überzeugen. Und hör erst mal zu, was Mose dazu sagen hat. So.
Mhm. Mhm. Und Mose sagt ja nicht wenig, ne? Also er sagt ja dann einmal, was sollen die Ägypter denken, was sollen die anderen denken? Und dann erinnert er ihn ja auch an die Verheißung und dass es sein Volk ist und was er versprochen hat. Schade eigentlich, dass er nur, also dass Gott nicht mehr zu Wort kommt sozusagen, dass es da keine Antwort drauf gibt, die irgendwie verbal formuliert wird, ja, sondern einfach nur, dass er Mitleid hatte und es dann doch nicht getan hat, ja.
Ja, das wäre irgendwie schön, jetzt so weiterzuspinnen, wie also so eine Steilvorlage, die man hier irgendwie hat. Wie geht dieses Gespräch weiter? Weil es ist ja dann total der Zeitraffer. Also Vers 14 ist dann quasi noch, Gott reut es und macht es nicht. Und Vers 15, Mose steigt den Berg runter. Und das Gespräch, wie ist es weitergegangen? Ne? Oder also genau, was hat Gott geantwortet? Wie hat Mose dann gesagt, ach cool, danke, es war ja leicht. dich zu überzeugen oder...
Andererseits finde ich das auch gerade sympathisch, weil ich oft ein bisschen neidisch bin auf Mose, der ja da so von Angesicht zu Angesicht steht auf dem Berg und wirklich auch Antworten kriegt und so ein dialogisches Gespräch führen kann. Und ja, ich das halt nicht kann im Gebet. Und am Ende bekommt er eben keine Antwort, sondern dann sprechen sozusagen die Taten, das Leben, wie es dann weitergeht. Und uns wird nur mitgeteilt, dass es Gott reut und dass er Mitleid hat und dass es dann halt einfach anders kommt. Aber ja, es kommt keine verbale Antwort mehr drauf.
Ist vielleicht ein bisschen näher an unserer Gebetserfahrung auch irgendwie dran,
genau.
Oder?
Ja.
Also wir hatten es schon ein bisschen davon im Vorgespräch, so genau, oh, wäre manchmal so schön, solche klaren Worte zu hören.
Und, ja, wunderbar.
Ja. Ja, wobei, ob ich dann damit immer so glücklich wäre, ne? Also, was dann zu hören kommt, weil es schon auch einfach, also ich merke einfach, ich fühle mich herausgefordert auch in meinem Gottesbild durch dieses, wie Gott hier gezeichnet wird, wie krass genervt und wütend und zornig und irgendwie auf eine Art zieht es mir fast den Boden weg. So, hä, was? Du kannst doch jetzt nicht diese Beziehung hier aufgeben zu deinem Volk und zu den Menschen, ne? Und nimmt mich ja auch unmittelbar mit rein. Was muss ich Angst haben, dass Gott mir die Beziehung aufkündigt?
Ja, klar. Also das ist so ein Schwarz-Weiß-Gott, ne? Entweder bist du alles gut oder du hast ja jetzt was falsch gemacht und wirst dann gleich vernichtet. Ja, und die Beziehung wird aufgekündigt. Ich hoffe, dass es nicht so ist. So. Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Aber fragt mich an. Wie viele Fehler kann man sich erlauben? Wie oft kann man in die falsche Richtung laufen? Und wie sehr geht Gott dann hinterher? Ist es wirklich so mit dem Schaf, dass die 99 stehen lassen werden und dass das eine gesucht wird, was auf Abwege kommt? Oder gibt es da auch mal den Punkt, wo dann Gott sagt, nee, jetzt reicht's.
Genau, ich habe keinen Bock mehr.
Wie hier jetzt so pauschal so. Und sehr über viele Menschen das Urteil gesprochen wird.
Mich hat es an eine Stelle erinnert, aus den Tagebüchern von Etty Hillesum. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine jüdische Frau, die zur Zeit des Nationalsozialismus gelebt hat in den Niederlanden und die von den Nazis ermordet wurde in Auschwitz-Birkenau. Und die quasi so ein bisschen wie Anne Frank Tagebücher geschrieben hat, nur dass sie schon wesentlich älter war, also Ende 20, als sie ihre Tagebücher verfasst hat. Und das hat mich da total daran erinnert, wie sie quasi mit Gott spricht und ganz klar das auch verbalisiert und eben ne, so diese Frage, hey, was ist Gebet oder was ist alles mit Gott sprechen und was bringen wir da vor und was ist das für ein Beziehungsgeschehen, was da passiert? Und da schreibt sie eben in diesen Tagebüchern ganz viel um ihre Sorgen, um die Umwelt was sie alles erlebt, aber schreibt sehr explizit eben auch über ihre Gottesbeziehung. Und dann sagt sie, also zum Beispiel hier Sonntagmorgengebet am 12. Juli 1942. Es sind beängstigende Zeiten, mein Gott. Heute Nacht lag ich zum ersten Mal mit brennenden Augen, schlaflos im Dunkeln. Und viele Bilder menschlichen Leidens zogen an mir vorbei. Und dann sagt sie, ich werde dir helfen, Gott, dass du nicht in mir zugrunde gehst, aber ich kann im Voraus für nichts garantieren. Aber eines wird mir immer klarer, dass du uns nicht helfen kannst, sondern dass wir dir helfen müssen. Und dadurch helfen wir uns selbst. Und das Einzige, was wir in dieser Zeit bewahren können, und auch das Einzige, auf das es ankomme, ein Stückchen von dir in uns selbst, Gott. Und dann einige Zeit später schreibt sie, ich werde allmählich schon wieder ruhiger, mein Gott, durch dieses Gespräch mit dir. Ich werde in naher Zukunft noch sehr viele Gespräche mit dir führen und dich auf diese Weise daran hindern, vor mir zu fliehen. Und ich finde es irgendwie total berührend, so dieses Gott in die Verantwortung zu nehmen und Gott, ich werde mit dir schreiben und ich werde dir mich mitteilen und Gespräche mit dir führen und werde dich daran hindern, dass du fliehen kannst vor mir oder mir entfliehst. Weil es ist ja genau diese Frage, was ist das für ein Beziehungsgeschehen, was da eigentlich passiert im Gebet. Das ist der Sonntag Rogate, also der Sonntag betet, wo das irgendwie auch nochmal einfach in den Mittelpunkt rückt oder rücken kann in diesem Gottesdienst. Diese Frage nach, was glauben wir eigentlich, was Gebet ist oder was erhoffen wir uns davon oder wie ist das mit der Antwort, ne? Ist es eben, wann sind es vielleicht Dinge, die wir erleben? Wann ist es jemand, der sagt, hey, doch, irgendwie höre ich so eine Stimme wie Mose, die da hört?
Kann ja sein, ja. Ich finde, du hast hinterher, du hast die paraphrasiert und hast gesagt, ich lasse nicht zu, dass du mir entfließt. Weil in ihren eigenen Worten klingt es so, als wenn sie ihn, als wenn sie Gott binden will oder könnte, festhalten. Und ich glaube, es ist eher so ein, für mich würde ich sagen, eher so ein Festhalten von meiner Seite, dass ich Angst habe, die Verbindung loszulassen, mich weiter entferne und diese manchmal zarte Band, was dann doch noch irgendwie übrig bleibt, da irgendwie, dass mir das entfleucht im Sinne von, ich lass los und dann ist es irgendwie weg. Damit könnte ich eher mitgehen, als ihn binden wollen, ihn oder sie binden wollen können. Wobei eigentlich würde ich das schon wollen. ich halte es nur für größenwahnsinnig, glaube ich, und deswegen traue ich mich nicht, das zu sagen. Aber es gibt so Momente, wo ich schon einfach sehr drum bitte, in der Begleitung zu bleiben. Und manchmal auch sehr schroff oder mit einem großen Schmunzeln daran erinnere, dass wir beide zusammen da drin stecken und dass ich diesen Weg nicht alleine gehen werde.
Also genau. Gott dazu auch
vorstellen. Genau. Ne? Glaub bloß nicht, dass du da rauskommst, so nach dem Motto, wir stecken da beide drin, wir haben uns das eingebrockt und jetzt stehen wir hier. Genau. So, dass dieses Beziehungsgeschehen halt aufrechterhalten wird. Für mich ist Beten ganz viel von Beziehungsgeschehen und ja, ich vermisse die Antwort manchmal sehr. Es ist schwer auszuhalten. Und trotzdem ist ja so eine Antwort irgendwie da. Also so eine Gegenwart oder auch nicht, sowas Schwankendes. Also da ist auf jeden Fall viel Leben, was sich schwer mit Worten beschreiben lässt und mich im Gebet hält sozusagen, die Verbindung ausmacht.
Ja, ich habe vorhin so überlegt, vielleicht ist es das, was wirklich auch ein Mensch, der oder die eine Gottesbeziehung für sich als wichtig empfindet, im Unterschied zu einer Person, die vielleicht nicht gläubig ist, ist vielleicht genau diese Frage nach Antwort. Also habe ich das Gefühl, da gibt es so ein Gegenüber, was mir irgendwie antwortet, oder sage ich es halt in einen leeren Raum rein und es passiert nichts. Und auch wenn ich mir wünschen würde, so eine Antwort zu kriegen wie Mose manchmal, merke ich ja eben doch, ja, wenn ich jetzt irgendwie hier zum Beispiel in den Gebetszeiten, wir haben immer einfach auch ja lange Zeiten der Stille und der Meditation, ich spüre ja was, auch wenn es eben nicht das verbale Wort ist irgendwie, ne? Auf eine Art eben ja, andere Formen, eben nicht zwischenmenschliche, aber irgendwie ein Angesprochensein. Irgendeine Antwort ist da ja. Das ist ja auch, was mich trägt dann in so Zeiten. Oder warum mir die Gebetszeiten, wie ich sie jetzt hier zum Beispiel im Kloster miterlebe, auch so gut tun. Ne? Also dieses regelmäßige, mich auch dem öffnen und in der Stille einfach da sein und so.
Und wir haben ja eben auch schon gehabt, dass Gebet so viel mehr ist als Wort und so viele unterschiedliche Formen haben kann. Und vielleicht muss man das auch für die Antwort sozusagen zulassen, ne? Noch mehr, ja, noch geheimnisvoller sein kann als das Gebet an sich, als die Kontaktaufnahme von menschlicher Seite aus. Ja.
Und dann wiederum fände ich jetzt hier diesen Predigtext, merke ich, hatte ich sehr Lust, den im Gottesdienst, wo es zum Beispiel halt eben generell um das Thema Gebet geht. So einerseits sehen wir hier, dass Gebet so wirklich sehr radikal auch ist und Mose eben Gottes so auch krass damit konfrontiert, ne? Und eben die Verantwortung nimmt, so hey, das kann es jetzt nicht sein. Du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, ich habe keinen Bock mehr. Du kannst nicht raus aus dieser Nummer. Ne? Und so mit Gott irgendwie richtig anfängt zu handeln. So, ja, das ist eine Form von Gebet. Und dann gleichzeitig sehen wir auch in diesem Text so diese verschiedenen Formen von Antworten, eben wirklich Gott spricht, aber eben dann auch so dieses Vers 14, Gott reut es und es passiert eben nicht diese Katastrophe. Und dann einfach zu überlegen, ja, wie könnte in einem Gottesdienst verschiedene Formen von Gebet irgendwie erlebbar werden oder auch einfach nochmal einen Raum bekommen, weil es sind eben doch oft fertig geprägte Formen, die wir irgendwie in einem gemeindlichen Miteinander einüben.
Für die wir ja zwischenzeitlich auch sehr dankbar sind. Ne? Es ist ja auch mal schön, sich in den Klang der vertrauten Worte fallen lassen zu können. Ja. Ich habe gerade auch gedacht, dass es unterschiedliche Phasen gibt in meinem Leben, wo ich unterschiedlich bete. Und manchmal würde ich sagen, Mose begegnet mir hier so, als wenn er schon sehr zu seiner Berufung steht und die ernst nimmt und Gott deswegen so gegenübertreten kann und sagen kann, so, du hast mich verantwortlich gemacht für diese Leute, für die stehe ich ja jetzt auch hier und das lasse ich nicht zu. Und überleg mal, und wir sitzen hier beide im gleichen Boot, das ist unser Volk, und ihn da in die Verantwortung nimmt. Das kenne ich schon auch, dass ich so mit Gott spreche. Aber dann gibt es wieder die Zeiten, wo ich einfach wie das kleine Mädchen bin, was dann nur mal kurz eine Anfrage hat und könnte man da nicht irgendwie mal mehr Frieden in die Welt und so, ne? Genau, dass es so verschiedene Phasen gibt und so verschiedene Stimmungen auch und dass sie sich in meinem Gebetsleben, in meiner Gebetsart ausdrücken. Und ich manchmal auch einfach sprachlos bin. Und dass so die Frage ist, in einem Sonntagsgottesdienst, der ist so heterogen, geht das überhaupt oder ist das auch eine Überforderung für diese eine Stunde, die wir da haben oder die anderthalb Stunden, die wir gemeinsam feiern? Oder wäre es eine Möglichkeit, dass einfach verschiedene Formen halt vorkommen und man sich so ein bisschen die aussucht, wo man mehr einschwingt und die, wo man einfach nur mitschwingt?
Ja. Ich würde sagen, im besten Fall ist er heterogen.
Ja.
Weil, also genau, ich glaube, ich merke einfach, ich hätte Lust, jetzt bei so einer Gottesdienstgestaltung eben auch den Menschen mal wieder was Unterschiedliches anzubieten, weil ich habe das Gefühl, es gibt doch so einen großen Reichtum, ne? Wenn wir anfangen irgendwie von wirklich irgendwie, was es biblisch alles gibt. Also wir sehen hier Mose, der irgendwie wütend ist mit Gott. Wir haben irgendwie in den Psalmen krasse Klagepsalme. Wir haben natürlich ganz viel Dank und Lobpreis. Wir haben viel mehr kollektive Formen, einzelne Formen, also ne, irgendwie ritualisierte, das Vaterunser, dann freies Gebet. Also es gibt so eine große Breite von unterschiedlichen Gebetsformen. Rückzug in die Stille, Gesang. Also wirklich, es ist ja so eine Weite. das auch einfach mal wieder erlebbar zu machen und dafür einen Erfahrungsraum zu eröffnen in einem Gottesdienst, der, finde ich, im besten Fall zwar auf eine Art jeden Sonntag eröffnet wird, aber Menschen einfach einzuladen, selber auch nochmal eine andere Erfahrung zu machen, sei es neue Gebetshaltungen mal wieder auszuprobieren. Ich kenne das von mir, wenn ich mich irgendwann darauf einlasse, mal wieder wirklich körperlich eine andere Bewegung zu machen, beim Gebet, es passiert schon was mit mir. Also so, das ist schon ein Unterschied irgendwie, ob ich einfach nur dastehe und die Hände falte oder ob ich die Hände nach oben nehme oder ob ich mich auf eine Art auch irgendwie verbeuge oder nicht. Das macht was mit mir. Mhm. Und dazu Menschen einzuladen und zu sagen, hey, irgendwie den Raum so zu gestalten, dass wir auch mal wieder was Neues ausprobieren können, das fände ich irgendwie schön an so einem Sonntag. So Einladung dafür, Gebet kann auch ganz unterschiedlich erlebt werden. So.
Genau, solange es offen ist. Weil ich merke bei sowas immer, dass ich da erstmal Widerstände habe. Ja. Ne? Also die Hände jetzt zum Himmel zu strecken, muss das jetzt sein? Und wenn ich dann mal über den Widerstand drüber bin, dann ist es wirklich eine andere Erfahrung und es ist eine andere Gebetshaltung. Es öffnet mich ja auch. Und trotzdem bin ich immer jemand, die ganz klar dafür plädiert, dass alles in einer großen, großen Freiheit geschehen muss. Und genau, dass man da einfach schaut, dass es auch im Gemeindeleben, in einem Gemeindegottesdienst, dass irgendwie Freiheit herrscht. Ja,
ja, und vielleicht wäre das sogar zu eng in einem Raum, sondern vielleicht bräuchte es irgendwie Orte, dass man auch rausgeht oder auch eben alleine sein kann.
Und verschiedene Stationen.
Oder? Genau. Ja. Vielleicht bräuchte es eben auch mehr als so diese Stunde, sondern irgendwie vielleicht kann es ein ganzer Nachmittag sein, wo es diese Möglichkeit gibt, es zu erproben irgendwie.
Vielleicht müssten wir uns auch mehr darauf einlassen, dass Gottesdienst nicht nur sonntags stattfindet, sondern ja, irgendwie auch nochmal oder einen anderen Rahmen haben darf, einen anderen Raum kriegen kann und man einfach Dinge ausprobieren kann. Ja.
Ja, weil das ist für mich schon auch der Reichtum im Gebet, ganz persönlich, muss ich sagen, so dieses immer wieder was Neues auszuprobieren und darin das eben auch anders erfahren zu können und vielleicht auch diese Antwort Gottes anders erleben oder erspüren zu können. Also weil es passiert eben was anderes mit mir, wenn ich auf einer Demo irgendwie befreiungstheologische Lieder singe und irgendwie hoffe, dass Gott in dieser Welt als befreiende Kraft wirkt. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn ich in der Stille sitze und da irgendwie spüre, ich bin getragen.
Genau, und beides ist Gebet.
Ganz genau, ganz genau. So, und eben diesen Reichtum, immer wieder was Neues erleben zu können im Gebet und gleichzeitig eben auch in ritualisierten Formen, wie du vorhin gesagt hast, der auch so dankbar, dass es diese Worte gibt und dass ich mir nicht immer das Rad von vorne erfinden muss, sondern dass ich mich da auch ein Stück reinfallen lassen kann und dass sich das gerade auch erst entfaltet in einer gewissen Routine. Und da seid ihr KatholikInnen ja wesentlich geübter als wir Evangelischen, wirklich auch quasi, ja, durch geprägte Formen. Also ich erlebe das zum Beispiel jetzt zum ersten Mal wirklich in dieser Klostergemeinschaft, hey, jeden Abend das Magnificat zu beten, das hat eine krasse Macht, so entfaltet irgendwie eine ganz andere Kraft, als wenn ich das einmal allodazumal singe. Ne? So, also es ist für mich ganz bereichernd, das auch so.
Genau, und hier im Konvent gibt es verschiedene Texte zum Magnificat, verschiedene Übersetzungen und Interpretationen. Aber ich muss gestehen, ich finde auch die klassische Version, wie sie im Stundenbuch abgedruckt ist, sehr schön, weil gerade wenn sie gesungen wird, man singt sie praktisch auswendig, weil sie eben jeden Abend eine Zeit lang sich so eingeprägt hat und es ist so ein Hineinfallen lassen in das Gewohnte. Und gewohnt klingt ja oft so, so abgedroschen irgendwie, ja, ja, so war es halt immer, aber es hat auch was von, da habe ich irgendwie Wohnung genommen, da bin ich zu Hause und da muss ich mich von nichts irritieren lassen, da darf ich einfach mich reinfallen lassen. Und dann kann es mal eine andere Übersetzung geben oder eine andere Interpretation, die mir dann wieder eine andere Tür öffnet, auch fürs Magnificat, die mich tiefer irgendwie führt in meiner Beziehung. Aber es darf auch mal das Gewohnte sein, dieses Reinfallen lassen und einfach da sein.
Jetzt hast du das Stundenbuch gerade erwähnt. Wie ist es denn für dich ganz persönlich, wenn du Lust hast, darüber noch zu erzählen, mit Gebetsformen? Also was spricht dich besonders an oder hättest du jetzt irgendwie Ideen, was in so einem Gottesdienst vielleicht auch noch Raum haben könnte?
Oh je, ich bin ja jemand, die gerne experimentiert, aber sich gerne auch dann wieder zurückfallen lässt, weil ich auch nicht möchte, dass ich jeden Tag irgendwie eine Stunde in die Gebetsvorbereitung stecken muss, sondern es darf auch Routine sein. Gerade wenn man dreimal am Tag betet, ist es halt einfach rein logistisch besser, wenn es auch routiniert ist. Aber ich habe zum Beispiel eine Fortbildung gemacht zur Bibelerzählerin und solche Sachen finde ich halt immer wieder ganz spannend, aber die brauchen eine unheimliche Vorbereitung. Und sowas höre ich auch gerne von anderen oder mal einen Bibliolog reinnehmen oder so anders mit Schriften umgehen, eine andere Herangehensweise haben. Momente der Stille, die habe ich vor allem in TC sehr geschätzt und die schätze ich auch hier, dass wir morgens ja immer die Zeit der Stille noch mit drin haben, auch die gemeinsame Zeit der Stille. Und dann ist es phasenweise so, dass ich gerne in die Natur gehe und da Stille genieße, vor mich hingehe, dann schimpfe ich mal mit Gott, dann ist es mal eher so ein Alltagsgeschehen mit so zwischendurch ein Stoßgebet oder ein, ey, wir machen das schon zusammen oder hast du die Nachrichten auch gesehen, das kann ja nicht sein, ne? So, ja, so ein Alltagsgespräch. Und ich finde es so schön, dass es sich unterscheidet. Ich habe nicht eine Gebetsform, sondern es sind Phasen und Lebensphasen, wo ich drin stecke. Da ist das eine mir näher und mal das andere. Und ich habe das Gefühl, die Beziehung richtet sich immer so nach dem Leben, was gerade kommt. Die Beziehung ist da und wird immer tiefer, aber ist sehr flexibel, was die Form angeht. Ja.
Und dann ist Gebet auf eine Art, irgendwie diese Beziehung zu leben.
Genau, ja. Es ist irgendwie so eine aktive Beziehungsaufnahme oder auch nur so ein, kann ja auch ein Seufzer sein, ne? Das Gebet so einfach so, ach Gott, ja. Ja, und das Stundenbuch an sich ist für mich ein sehr altes Gebet, eine alte Form, alte Worte, die aber durchaus ihren Wert haben, wo ich nur dankbar bin, dass ich sie nicht jeden Tag so bete, wie sie da stehen, sondern auch in abgewandelter Form oder mal ein Lied oder ja, es gibt ja verschiedene Bücher auch, die man nutzen kann, andere Psalmenübersetzungen, dass man da hier in der Gemeinschaft sehr, sehr frei ist.
Kannst du kurz erklären für die ZuhörerInnen, was das mit dem Stundenbuch auf sich hat quasi? Genau.
Also mit dem Stundenbuch ist es so, das ist eigentlich die offizielle Liturgie. Bei uns muss ja alles irgendwie genehmigt sein in der katholischen Kirche. Und die Liturgie an sich ist ja eigentlich nur das, was wirklich ja, von offizieller Seite sozusagen abgesegnet ist. Und das Buch ist approbiert. Hier wird gebetet mit dem Christuslob. Das ist schon eine eigene Fassung für apostolisch aktive Orden. Und dann gibt es noch das Stundenbuch, das sind so verschiedene Bücher, die auch von den Priestern gebetet werden in der katholischen Kirche oder vom Klerus, von den Diakonen und Priestern und von manchen Orden. Und da haben wir schon so ein bisschen abgespeckte Versionen, auch viel vertont, was beim Stundenbuch nicht so ist, aber es wird so, der Begriff wird einfach genutzt. Das ist das Stundenbuch, man sagt jetzt nicht immer Christusbuch, sondern es wird alles in einen Topf geschmissen. Und es ist halt dieses offizielle Buch, wo eine bestimmte Psalmenübersetzung drin ist, wo die Tage geregelt sind, wo klar ist, wann was gebetet wird, wo es eigentlich keinen Spielraum mehr gibt. Also selbst die Fürbitten sind schon reingedruckt. Mhm. Und die Oberzeller Franziskanerinnen habe ich immer als Gemeinschaft erlebt, die da doch sich an die Regeln hält, aber doch sehr froh, also sehr, sehr frei mit umgeht und auch mal eine andere Übersetzung vom Psalmen irgendwie in kleinen Gruppen betet oder Fürbitten halt austauschen, aktualisiert. Ja, uns einfach dieses Stundengebet, was ja die Heiligung der Zeiten hat und in der gesamten katholischen Kirche gebetet wird, also so ein weltumspannender Gedanke, der da drin ist.
Eben, das ist ja die andere Seite, ne?
Genau. Ja, aber es ist nicht so, dass jetzt wirklich das amerikanische Stundenbuch genauso aussieht wie das deutsche. Von
aber in Deutschland beten die Gemeinschaften zumindest eben die gleichen Psalmen theoretisch jeden Tag.
Genau, Fall, ne? Genau. Also da gibt es diese zwei großen Bücher, die approbiert sind und entweder das eine oder das andere und da wird rund um die Uhr sozusagen gebetet. Die gleichen Worte, ja, das hat schon auch, ist auch schon ein schöner Gedanke. Und wenn man das immer und immer wieder, dann kann man es irgendwann mitsprechen und man hat halt, wie gesagt, so phasenweise auch die Sehnsucht nach was Neuem. Und da ist es schön, einfach auch mal zur Irritierung einen anderen Psalm zu nehmen oder eine andere Übersetzung zu nehmen. Und da finde ich es so schön, dass hier so viel Platz ist dafür, so, dass das halt wirklich lebendig ist und Gebet sich verändern darf, auch innerhalb der Gemeinschaft.
Schau, deswegen meine ich, ihr Katholischen habt da mehr Übung. Wir sind ja schon froh, wenn wir einen Predigttext haben, der eben laut EKD-Perikopenordnung uns Gemeinden miteinander verbindet. Also genau, da glaube ich, können wir Evangelischen einfach auch viel von unseren katholischen Geschwistern lernen, was es einfach auch für verbindende Kraft hat, gemeinsame Gebete, also die eben die gleichen Worte auch haben, in Verbindung miteinander zu beten und dadurch eben das, was du gerade gesagt hast, mit weltumspannend, ja, sich einfach über einen größeren Kreis als eben nur die eigene Gemeinde hinaus verbunden zu fühlen. Und das ist für mich halt auch was Besonderes irgendwie, ne? Dass Gebet einfach eine Verbindung schaffen kann über Zeit und Raum hinaus, okay. Ne? Über diese Grenzen, die wir in unserem menschlichen Dasein sonst so oft und klar spüren, ist das ja schon irgendwie, ja, für mich was das eben sprengt, diese Grenzen und wo Verbindung und Beziehung gepflegt wird über dieses.
Und das auch, wenn wir manchmal selber keine Worte haben, einfach einschwingen können in dieses Gebet, ja.
Und das andere für uns mitbeten, das ist für mich auch oft ja. ganz tröstlich, wenn ich selber keine Worte mehr finde, darauf zu vertrauen, dass das andere sie finden. Oder
ich finde es auch schön, tatsächlich im Stundengebet manchmal bei Psalmen auszusetzen, wenn ich merke, oh, das geht mir jetzt quer. Mhm. Also es gibt genug Stellen in dem Psalmen, wo ich zwischendurch denke, oh, nee, jetzt nicht. Ne? Also, und dann wird es ja weiter gebetet und ich darf dann später wieder einsetzen. Mhm. Und ich glaube, das fällt weder im Himmel noch auf Erden irgendwie schräg auf, sondern das darf halt einfach so sein.
Ja. Und das wiederum ist so ermutigend, finde ich. Es gibt kein richtig und falsch im Gebet. Das ist für mich irgendwie das Wichtigste, dieses vor Gott da sein und Gott irgendwie mitteilen, ob das nun eben verbalisiert oder einfach durch mein Dasein ist, wie es mir geht und mich darin geborgen und gesehen zu fühlen. Das gibt mir schon ganz viel Kraft und das ist für mich ein ganz großes Geschenk irgendwie im Gebet.
Aber um was es eigentlich geht, ist so wahnsinnig schwer zu verbalisieren, oder? Also es ist so dieses Dazwischen und dieses Geheimnis, von daher frage ich mich auch, ob der Podcast wirklich hilfreich ist für die Predigtvorbereitung.
Wir hoffen es. Wir beide hatten jedenfalls unsere Freude, uns über das Gebet auszutauschen. Wir wünschen euch da draußen, dass ihr irgendwie Lust habt, diesen Gottesdienst zu gestalten, vielleicht die ein oder andere Idee bekommen habt, was ihr daraus machen wollt, aus diesem Predigtext oder eben auch zum Thema Regate. Genau. Schön, dass du da warst und mitgemacht hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön. Einen guten Gottesdienst euch.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.